Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben, obgleich ich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will, nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen noch einen Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide groß und klein, spricht der Herr. Denn ich will ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nimmermehr gedenken. Herr, wir haben dein Wort gehört, ein ungewöhnliches Wort für den Pfingstsonntag. Bitte schließe uns dein Wort auf und segne es an uns. In Jesu Namen. Amen. Liebe Gemeinde, Gemeinde Jesu Christi, bei alten Möbeln gibt es das, wenn einer eine Kommode hat mit Wurmlöchern und vielen Macken, dann verschenkt er das an einen Antiquitätenhändler oder bringt es in die Kaiser-Wilhelm-Straße zur Arbeitslosenwerkstatt und nach ein paar Wochen steht die Kommode general überholt zum Verkauf bereit. Sieht aus wie neu und kostet einen Haufen Geld. Aus alt mach neu. Es gibt Häuser, in die würde kein Mensch mehr einziehen, weil Dachziegel fehlen und die Mauer bröckelt und die Fenster undicht sind. Manche reißen sie dann einfach ab, aber andere entkernen sie, renovieren sie von Grund auf, bauen sie um und machen ein gemütliches Wohnhaus daraus. Aus alt mach neu. So geht es auch mit uns. Denn Gott gibt uns seinen Geist. Das ist das Thema der heutigen Predigt. Gott gibt uns ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich habe drei Punkte. Der erste, das Versprechen. Es kommt die Zeit, so beginnt der Text aus dem Propheten Jeremia. Siehe, es kommt die Zeit. So beginnt eine Vision für die Zukunft, eine Verheißung, ein Versprechen über das, was noch kommt, auch wenn wir es noch nicht sehen können. Siehe, es kommt eine neue Zeit, das haben ja schon so viele versprochen. Seht, wir werden bald blühende Landschaften im Osten haben. Aber dann blühte vor allem die Trostlosigkeit. Seht, wir werden die klassenlose Gesellschaft haben. Aber dann schufen die Leute, die so redeten, einen eisernen Vorhang und ein Gefängnis für Millionen Menschen. Seht, wir werden ein 1000-jähriges Reich bauen, sagten die Nazis und rissen Millionen in den Abgrund. Wenn Menschen eine goldene Zukunft versprechen, ist Vorsicht geboten. Und deshalb gibt es auch viele, die gar nichts mehr erwarten. Gott sagt, siehe, es kommt die Zeit. Er verspricht den Anbruch einer neuen Zeit. Warum eigentlich? Warum braucht es eine neue Zeit? Warum verspricht Gott das? Weil die alte Zeit, liebe Gemeinde, viele von uns so belastet. Immer wieder reden wir von einem Neuanfang im Leben, in der Ehe, im Beruf. Aber wir werden die alten Lasten nicht los, wir nehmen uns immer mit. Die Vergangenheit verfolgt uns und manchmal holt sie uns auch wieder ein. Wir brauchen eine neue Zeit und Gott verspricht uns eine neue Zeit, weil wir geplagt sind von Zukunftsängsten. Angst vor dem, was kommt, Angst vor finanziellem Ruin, vor Krankheit, vor dem Älterwerden. Wir brauchen die neue Zeit, weil aus der Zeit, die uns zur Verfügung steht, eine Zeit geworden ist, die uns davonläuft. Das Rad der Zeit dreht sich und macht uns zu Gehetzten, zu Getriebenen. Wir verstehen eben die Bibel nicht, die Zeit nicht wie die Bibel, als eine erfüllte Zeit, die in einem Fes aufgefangen wird, sondern als ein Faden, der irgendwann abreißt. Aus dieser Getriebenheit, aus dieser Hoffnungslosigkeit, aus dieser Sinnlosigkeit können wir uns nicht befreien. Wir selbst können das nicht. Aber Gott kann das. In einem Lied von Peter Strauch, das wir öfter singen, heißt es: Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb nehmen mich gefangen, jagen mich. Und dann, Herr, ich rufe, komm und mach mich frei. Darum geht es in diesem Bibeltext beim Propheten Jeremia, dass Gott uns befreit. Und deshalb verspricht er: Siehe, es kommt die Zeit, eine neue Zeit. Es kommt eine Zeit, in der das alte Vergangene uns nicht mehr belastet, sondern wir befreit leben können, weil das alte vergeben und vergessen ist. Es kommt die Zeit, in der wir keine Angst mehr vor der Zukunft haben müssen, weil Gott alle Tränen von unseren Augen abwischen wird. Es kommt die Zeit, in der nicht mehr die Pausenlosigkeit uns jagt, sondern wir gelassen Atem holen können, weil wir in Gottes Gegenwart stehen. Siehe, es kommt die Zeit. Aber bisher haben das, wie schon gesagt, viele versprochen. Und dann ist es doch anders gekommen als erwartet. Wer also sagt es uns, dass es bei Gott grundlegend anders und besser und wirklich neu ist? Wer sagt uns, dass das Versprechen nicht nur ein Wunschtraum ist? Wer sagt uns, dass das wahr ist mit der neuen Zeit? Zur neuen Zeit gehört nach Jeremia der neue Bund. Ein seltsames Wort, Bund. Was ist das? Ein Bund ist ein Zusammenschluss. Es gibt den Staatenbund, die Europäische Union zum Beispiel. Da haben sich 27 Staaten zusammengeschlossen, um auf vielen Gebieten gemeinsame Sache zu machen. Und Grundlage des Ganzen ist ein Vertrag, um den es ja zurzeit wieder geht, der neu verhandelt wird. Und inzwischen ist es so in der Bundesrepublik Deutschland zum ersten Mal seit vielen Jahren, dass die Mehrheit der Bevölkerung diesen Vertrag kritisch sieht und fragt, warum brauchen wir überhaupt die EU? Oder es gibt den Bund fürs Leben, die Ehe. Da tun sich nicht 27 zusammen, sondern zwei. Und trotzdem ist es manchmal nicht einfacher. Grundlage der Ehe ist auch da ein Vertrag, das gegenseitige Treueversprechen. Es wird nicht im stillen Kämmerlein abgegeben, sondern ganz öffentlich auf dem Standesamt, in der Kirche, den nächsten Samstag um 12.30 Uhr, das Matthias und Lea in der Pauluskirche machen werden. Da kann sich dann hinterher keiner auf sein schlechtes Gedächtnis berufen und behaupten, davon weiß ich nichts. Es gibt eine Urkunde. Wenn die Bibel von Bund redet, da geht es auch um einen Zusammenschluss, nämlich um den Zusammenschluss von Gott und den Menschen. Mit dem Volk Israel hat Gott sich zusammengetan. Er ist ein Bündnis mit ihnen eingegangen. Und für diesen Bund gibt es auch eine Urkunde, einen Vertrag, nämlich die 10 Gebote, die damit beginnen, dass Gott sagt: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das bedeutet ja, Gott hält sich zu den Israeliten und sie sollen sich zu ihm halten und seine Gebote halten. In der Schriftlesung von Peter Grab aus dem Johannesevangelium hat Jesus das ja nochmal bestätigt. Wer mich liebt, der ist es, der meine Gebote hält. Aber jetzt kommt das Dumme: Wir können uns nicht daran halten, an diese Gebote. Das Volk Israel hat es damals nicht getan. Sie haben den Bund nicht gehalten, sagt Gott durch den Propheten Jeremia, obgleich ich ihr Herr war. Sie haben den Vertrag gebrochen, sie sind untreu geworden. Und was macht Gott jetzt? In einer Ehe wird der, der untreu war, oft vor die Tür gesetzt. In der Wirtschaft muss der Vertragsbrüchige Konventionalstrafen zahlen. In einem Bündnis hat ein Abtrünniger mit Zwangsmaßnahmen zu rechnen. Bei Gott ist das anders. Er bindet den Abtrünnigen wieder neu ein. Er gibt dem Vertragsbrüchigen eine neue Chance. Er fängt mit dem Untreuen neu an. Und dazu ändert er sogar die Geschäftsgrundlage. Gott merkt, meine Partner halten den Vertrag nicht ein, weil sie es nicht können. Und hier geht es nicht nur um Israel, sondern um jeden von uns. Keiner kann sagen, ich habe den Vertrag erfüllt, ich habe die Gebote gehalten. Keiner von uns kann so leben, wie Gott es will. Keiner außer einem Jesus. Und deshalb gibt es seit Jesus einen grundlegend neuen Vertrag. Er besiegelt diesen Vertrag an Pfingsten mit seinem Heiligen Geist. Was ist eigentlich das Neue am neuen Bund? Es ist eine ganz grundlegende Veränderung. Kurz gesagt geht es um ein anderes Organ. Im Neuen Bund heißt es nicht, schreib's dir hinter die Ohren, sondern Gott sagt, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Es geht also um eine Herzoperation. Bei dem Propheten Hesekiel geht es sogar um eine Herztransplantation. Dort heißt es aus dem Mund Gottes, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Ob nun Transplantation oder Operation, es geht jedenfalls um eine grundlegende Veränderung am Herzen. Und wenn das Herz verändert wird, dann ist das keine oberflächliche Sache, sondern es geht in die Tiefe. Wenn das Herz verändert wird, dann geht es um den ganzen Menschen. Wir werden wirklich grundlegend neu. Wir haben von Natur aus ein gespaltenes Herz, so wie dieser Holzblock, den auch die Gabi Grab mitgebracht hat. Das ist die Analyse der Bibel. Wir haben ein gespaltenes Herz. Wir sind nicht so, wie Gott uns will und sieht. Wir sind ja oft noch nicht mal so, wie wir selbst uns wollen und sehen. Deshalb sagt er uns, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und ich möchte Ihnen das gerne illustrieren und habe dazu mehrere Bilder mitgebracht. Das erste Bild ist eine Fotografie von der Baronin Sonja Knips, erstellt im Jahr 1898. Das Bild zeigt eine Frau mit leerem Blick. Ihre Körperhaltung ist ohne rechte Spannung. Die Schwerkraft ihres Gemüts ist sowohl in den Gesichtszügen als auch in der gesamten Haltung spürbar. Sie ist eine behäbige Frau, keine besonders spannende Frau. Sonja Knips ist in dieser Zeit mit einem wohlhabenden Mann verheiratet, aber sie ist unglücklich über diese Ehe. Sie ist sehr oft krank und depressiv. 24 Jahre alt ist sie auf diesem Foto. Lieber Klaus, ich muss mich mal räuspern. Sie ist verheiratet, sie ist unglücklich darüber, aber ihr Mann liebt sie sehr und will ihre Liebe gewinnen. Und so gibt er dem österreichischen Jugendstilmaler Gustav Klimt den Auftrag, seine Frau Sonja zu malen. Klimt wollte aber nicht einfach das Äußere malen, sondern er wollte die Baronin so darstellen, wie sie in ihrem Inneren war. Und deshalb begleitet er sie eine Zeit lang, um sie wirklich kennenzulernen. Und dann malte er das Porträt. Das sieht der Baronin nun gar nicht ähnlich. Sonja sitzt fast ein Jahr lang Modell. Das Tüllkleid hat der Maler ganz bewusst gewählt. Ebenso die leichten Feenfarben des Kleides und die Farben des Hintergrundes. Sonjas wahren Charakter will er durch die Stimmung, durch die Farben und durch ihre Körperhaltung zum Ausdruck bringen und durch ihren Blick. Auf dem Bild sehen wir ein waches, aufmerksames Gesicht. Eine junge Frau, die gerade im Begriff ist, aufzustehen. Ihre Haltung ist aufrecht, Leichtigkeit strahlt sie aus. Aufmerksamkeit, fast Schwerelosigkeit zeichnet sie aus. Eine helle Atmosphäre, eine interessante Spannung. Der Ehemann hängt genau dieses Ölbild ins Wohnzimmer, an eine Stelle, an der seine Frau es täglich sieht, an der sie täglich mehrfach vorbeigeht. Jahrelang sieht sie sich so, wie der Maler sie sah. 10 Jahre, um genau zu sein. 10 Jahre später, das Jahr 1908. Sonja Knips wird wieder fotografiert. Sie ist nun 34 Jahre alt. Auf dem Bild sehen wir eine Frau, die der Sonja auf dem Ölbild viel mehr ähnelt als der Sonja auf der Fotografie. Sie sieht jünger aus als vor 10 Jahren. Ihre Körperhaltung ist aufrecht. Ihr Gesicht ist aufmerksam und klug. Eine ausdrucksstarke, schöne junge Frau. Nicht nur ihr Ausdruck, auch ihr Leben hat sich verändert. Sie ist nicht mehr kränklich und depressiv. Sie gehört zu jenen Frauen, die Wiens interessante Schurfix-Gespräche leiten. In der Zeit der Wiener Sezession setzt sie sich für die Verwirklichung einer besonderen Idee ein, nämlich für die Idee, dass Kunst für jeden Menschen frei zugänglich sein muss. Sonja Knips ist zu dieser Zeit eine charakterstarke, in sich ruhende Persönlichkeit geworden. Sie hat ihren Lebensinhalt gefunden. Als der Maler Gustav Klimt sie ein paar Jahre später besucht, verschlägt es ihm fast die Sprache. Die Baronin war der Frau, die er damals gemalt hatte, wie aus dem Gesicht geschnitten. Ich denke, liebe Gemeinde, so ist es auch mit der Veränderung des Herzens. Gott gibt uns ein Bild ins Herz, das uns so zeigt, wie er uns sieht, nämlich als Menschen, die von frohem Herzen das tun, was Gott will. Und je länger wir dieses Bild betrachten, je mehr wir es anschauen, desto mehr werden wir ihm ähnlich, desto mehr wird aus dem alten Menschen ein neuer Mensch. In der Psychotherapie wird das Beispiel von Sonja Knips seit Jahrzehnten als Beispiel dafür gesehen, dass wir dem Bild, das ein anderer, für uns wichtiger Mensch von uns hat, immer mehr ähnlich werden. Die Bibel kennt das Phänomen schon lange. Das Kapitel Hebräer 11 sagt, für mich eine der wichtigsten Bibelstellen, dass wir dem ähnlich werden, das wir ansehen. Hebräer 11 sagt, wir sollen auf Gott sehen, auf seine Heilsgeschichte mit uns, auf seine Verheißung für uns. Das ist die Verwandlung von Grund auf, die Gott durch den Mund des Propheten Jeremia so beschreibt. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. So viele gute Veränderungen beginnen mit einem Bild, das jemand hat. In der 40-jährigen Geschichte des Dietrich-Bonhoeffer-Zentrums war es oft so. Menschen, oft nur ein paar Menschen, hatten ein konkretes Bild von der Zukunft. Und sie haben auf dieses Bild hinzugelebt. Und die Gemeinde hat sich verändert in dieses Bild hinein. Nun ist es sehr viel leichter, eine Gemeinde zu verändern, als ein Menschenherz. Im zweiten Falle muss Gott selbst aktiv werden. Aber auch wir Menschen sind veränderbar, wie Sonja Knips. Und Gott ist für uns wie der Ehemann, der mit uns einen Bund geschlossen hat, der uns liebt und möchte, dass wir glücklich sind in diesem Bund und immer mehr entdecken, wer wir selbst sind. Er glaubt an unsere Möglichkeiten und möchte, dass wir uns entfalten und sie entwickeln. Gott ist für uns wie dieser liebevolle Ehemann, Gott ist für uns auch wie der Maler Gustav Klimt, der mit uns geht, uns immer mehr kennenlernt, uns die Augen öffnet, der uns mit Augen der Liebe sieht und möchte, dass wir uns auch so sehen. Heute an Pfingsten feiern wir, dass Gott uns seinen Geist gibt und Gott uns von innen heraus verwandelt. Pfingsten ist das Fest der Verwandlung. Die Gefahr ist bei diesem Fest Pfingsten, dass wir es in einem schlechten Sinne des Wortes vergeistigt sehen und nicht konkret verstehen. Und deshalb habe ich Ihnen diese Bilderfolge mitgebracht. Der Körper ist der Landeplatz des Heiligen Geistes. Auch in unserem Körper wird das konkret, dass Gott uns seinen Geist gibt, der uns verwandelt. Liebe macht schön, sagt ein Sprichwort. Wenn wir uns so sehen, wie Gott uns sieht, werden wir immer schöner, auch wenn wir älter werden. Sonja Knips konnte sich nicht selber verwandeln. Sie brauchte von außen ganz viel Kraft, Liebe, Kreativität, einen liebenden Ehemann, einen Maler, ein neues Bild von sich. Auch wir können uns nicht selbst ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Aber er kann es, er will es, er tut es. Der uns kennt, der uns sieht, der uns liebt. Deshalb halten wir uns ihm hin, setzen wir uns ihm aus. Wenn wir unser gespaltenes Herz ihm hinhalten, dann wird er es heilen, es ganz machen, es verwandeln, mit seiner Liebe hineingehen in diese Spalte, wie dieses rote Tuch hier es symbolisiert. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Aus alt mach neu. Das geht nicht nur bei Möbeln oder Häusern. Gott schafft das mit uns. Gottes Geist verwandelt uns. Wir haben sein Versprechen. Wir haben den Vertrag. Wir haben es schriftlich Und wir können und dürfen und werden eine Veränderung erleben in unserem Leben, indem wir immer mehr verwandelt werden in das Bild seiner Liebe. Zu diesem spannenden Leben, zu diesem großen Abenteuer beglückwünsche ich uns alle. In Jesu Namen. Amen.